um mich ganz kurz vorzustellen. Mein Name ist Michael Schulz. Ich bin verheiratet mit Elisabeth Schulz, mit dieser wunderbaren Frau, die da in der vorletzten Reihe rechts sitzt. Genau, und Elisabeth hat mir auch geholfen, diesen doch sehr, das ist ja nun ein Fachvortrag, ein Fachpredigt, sage ich jetzt mal, also so eine Predigt habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Sie hat mir geholfen, das auch einigermaßen verständlich zu machen, weil Chemie war auch nie besonders ihre Stärke in der Schule und deswegen hat sie da nochmal drüber geguckt, ja, sodass das doch, ja genau. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich habe an der Technischen Uni in München Chemie studiert und habe dann von 89 bis 94 dort am Lehrstuhl für Biochemie meine Doktorarbeit gemacht. Hatte ich viel zu tun mit Enantiomerentrennung. Das ist so ein Fachwort, der ein oder andere kennt es vielleicht. Und auch eben mit Proteinen. Darüber werden wir heute ein bisschen mehr hören. Und dann dort noch ein Jahr am Lehrstuhl gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und dann haben wir beide den Ruf bekommen, nach Dresden zu gehen oder nach Sachsen zu gehen. Das wurde dann Dresden, um christliche Studentenarbeit und vor allem auch christliche Ehearbeit zu starten. Und gerade diesbezüglich sind wir auch Ansprechpartner, also wer da mal was wissen will und so. Ja. So, Indizien für einen Schöpfer. Also dieses Thema war für mich schon immer wichtig, weil ich hatte mich mit knapp 16 Jahren bekehrt und hatte mich schon immer für Chemie und so Naturwissenschaften interessiert. Und deswegen kam ich natürlich mit diesem Thema immer wieder auch in Berührung. Ja, das war eigentlich ganz natürlich. Und ein Schlüsselerlebnis für mich war dann mal folgendes. Da war ich dann schon hier in Dresden. Da wurde ich, das war so 2008, von jemand aus dem Deutschen Hygienemuseum gefragt, ob ich da mal kommen könnte, weil die hatten dort gerade hier im Hygienemuseum so eine Ausstellung zum Thema Evolution. Und ob ich mal kommen könnte, um ja, was von der christlichen Perspektive von Schöpfung zu erzählen oder so. Ja, habe ich gesagt, klar, da ich so Vorträge schon ab und zu mal gemacht habe, warum nicht? Bin dann hin mit einem aus unserer Studentengruppe, es war ein Physiker oder Physikstudent damals. Und ich habe dann meinen Vortrag gehalten und war jetzt gar nicht so ewig lang und die andere Seite, die das Thema Evolution so vertreten hatten, die waren wirklich sehr schlecht vorbereitet, hatte ich so den Eindruck. Was mich wirklich begeistert hat dann, war Folgendes. Der uns eingeladen hat vom Hygienemuseum, der sagte dann zum Schluss, und das hat mich richtig berührt, auch emotional, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, mir kommen dann immer schnell die Tränen, der sagte dann wirklich, also nach dem, was ich hier gehört habe, muss ich wirklich nochmal mein Weltbild komplett überdenken und die Option eines Schöpfers wirklich nochmal genauer nacherforschen. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen, auch, ihr alle, ihr seid jetzt relativ jung, nach wie vor, jetzt müssen wir gucken, ob es klappt, dieses Bild im Kopf haben. Das war vielleicht in irgendeinem netten Chemiebuch oder Biologiebuch oder Biochemiebuch. Das ist aus einem Biochemiebuch für Studenten sogar. Und da sieht man Folgendes. Ich will es mal ein bisschen erklären. Ganz oben im Himmel, da sieht man also da irgendwelche kleinen Moleküle wie Blausäure und Wasser und Ammoniak und Stickstoff und so weiter und so fort. Und dann blitzt es hier drauf, ja, so zack, bumm. Donnern kann man nicht sehen. Und was entsteht? Es entstehen die ersten Proteine, es entsteht halt einfach so, ja. Dann hat man hier die erste Erbgut, die erste DNA, dann sind hier die ersten Einzeller, sprich Bakterien. Na, und dann sind wir schon beim Pinguin, Elefanten, Löwe und beim Menschen. Ruckzuck, das geht alles ganz einfach. So, und womit ich mich befassen will in diesem Vortrag, ist nichts anderes als die Frage, ob ein Schritt von da nach da, beziehungsweise da überhaupt einfach so irgendwie auf natürliche Weise entstehen, passieren kann. Das ist meine große Frage, die ich hier stellen möchte. Und darüber möchte ich reden und ich bin mir sicher, dass einigen auch ein Lichtlein aufgeht im Hinblick darauf, was uns eigentlich so erzählt wird. Man muss immer, genau. Also, der populärwissenschaftliche Mainstream, und das ist wirklich massiv, wer sich dagegen wehrt, der kriegt richtig Probleme. Der gaukelt uns also vor, die Naturwissenschaften können die Entstehung des Lebens auf natürliche Weise irgendwie erklären. Das hört man also ständig überall, da und dort. Tatsache ist aber, und jeder Chemiker, der sich ehrlich mit der Thematik beschäftigt, je mehr wir forschen und wissen, desto komplexer wird alles, was wir da so sehen und so. Je mehr wächst die Erkenntnis und je mehr wächst vor allem auch die Erkenntnis, dass wir nicht die geringste Ahnung haben, wie Leben entstanden sein könnte. Und um eine Ahnung, um dass wir jetzt alle hier eine Ahnung davon bekommen, wie komplex Biochemie des Lebens ist, muss man sich jetzt mit komplexen Dingen befassen. Und das will ich jetzt mit euch machen, Stück für Stück. Ich will mich mit euch daran arbeiten, sodass es, dass es möglichst alle verstehen. Ja? So, also es gibt 4 Sorten von großen Biomolekülen. Das sind Träger und Grundlage des Lebens, die gehen wir mal schnell durch. Das eine sind die sogenannten Proteine, die Eiweiße, ist das Gleiche, nur mal so zur Info, manche mögen sich immer wundern, die einen reden von Eiweißen, ist also identisch. Ja. Dann kommt das zweite, das ist die DNS oder DNA, ist auch das Gleiche, das eine ist die deutsche, das andere die englische Aussprache, RNS und RNA ist was Ähnliches, das ist quasi alles, was das Erbgut betrifft, davon habt ihr ja auch alle schon mal was gehört. Das dritte sind die Polysaccharide, dazu zählt Stärke, das ist im Mehl drin, und Zellulose, das ist im Holz drin und auf der Kuhweide das Gras. Ja. Und als letztes Lipide und Fette. Wir werden uns heute nur mit den ersten beiden befassen, denn sonst wird es zu lange dauern. Also, was? Jetzt fangen wir an mit dem, mit dem Faszinieren. Damit habe ich auch viel gearbeitet in meiner Doktorarbeit mit Proteinen. Und das ist, ich finde einfach, das ist total spannend, was die so können und machen. Also, 6 Beispiele, ich könnte euch mindestens noch viel mehr erzählen, aber einfach mal 6 Beispiele, womit ihr sicher auch alle was anfangen könnt. Das erste Beispiel ist, Protein kann ein Hormon sein. Ja? Also ein Hormon kann ein Protein sein, zum Beispiel das Insulin, habt ihr sicher alle schon mal von gehört, reguliert den Blutzucker. Das zweite Beispiel sind kontraktile Proteine, also Myosin, Aktin, das sind Muskelbestandteile. Die wandeln chemische Energie in Bewegungsenergie um. Also chemische Energie ist das, was ich esse, ja, mein Brot und mein was weiß ich was. Und das kann ich dann hier in Bewegungsenergie umwandeln mit diesen Proteinen. Das machen diese Proteine. Dann gibt es Schutzproteine. Wenn ich mich also verletzt habe, auf mein Knie gefallen bin, wie letzthin erst wieder, und es blutet wie die Sau, ja. Und dann kommt dann ein Protein und macht den Laden irgendwann wieder dicht, ja. Oder Antikörper. Ich sitze in der Straßenbahn, mich niest jemand an und ich zittere schon, dass ich auch krank werde. Aber nein, das sind Antikörper in meinem Körper, sind auch Proteine, die mich davor schützen, dass ich krank werde. Strukturproteine, ja, Keratin, Haare, Nägel, besonders, ja, okay. Und dann das Transportprotein Hämoglobin, ist also auch ein Protein, kennt wahrscheinlich auch jeder, transportiert den Sauerstoff zum Muskel hin. Und jetzt kommen die ganz besonders wichtigen Proteine, eine Untergruppe, das sind die Enzyme. Das ist eine Untergruppe der Proteine und das sind eigentlich ganz, ganz, ganz wichtige Schlüsselmoleküle. Und die möchte ich jetzt nochmal genauer beleuchten. Also es ist, wie gesagt, die Untergruppe der Proteine. Die sind Schlüsselmoleküle für jegliche Stoffumwandlung in allen Lebewesen, einschließlich des Energiestoffwechsels und vor allem, und das ist mir besonders wichtig, die Enzyme sind wichtig zum Aufbau aller anderen Biomoleküle des Lebens. Also man braucht zum Aufbau anderer Proteine wieder Enzyme. Man braucht zum Aufbau von Polysacchariden, also dass die Bäume wachsen oder was weiß ich, oder zum Aufbau von Erbgut braucht man Proteine. Immer wieder, ja, die sind ganz, ganz wichtig. Und diese Spezialproteine, nämlich diese Enzyme, sind deswegen auch so im Vordergrund hier jetzt. Ein Beispiel dafür, um ein bisschen Ästhetik reinzubringen, das ist das Protein, das Enzym, was auch ein Protein natürlich ist, Pyruvatkinase, besteht aus 30.000 Atomen, einfach, ja, ich finde das so schön, dass so eine Röntgenstrukturanalyse, das hat auch allein in sich eine gewisse Ästhetik, es ist ein Schlüsselenzym aller Lebewesen, haben alle Lebewesen und das wandelt Glucose in ATP um, das ist so ein ganz wichtiger Energieträger der Zelle. Dann noch ein ganz wichtiges Enzym, die RNA-Polymerase, einfach nur mal als Beispiel, besteht aus über 28.000 Atomen und das spielt bei der Herstellung aller funktionsfähigen Proteine eine Schlüsselrolle und kommt auch in allen Lebewesen vor. Ich habe hier auch noch eine hübsche Abbildung. Das ist das also. In der Mitte ist, das fand ich auch ganz interessant, ist ein roter Punkt. Das ist quasi das Gift des Knollenblätterpilzes, Amanitin. Wenn dieses Enzym blockiert wird, durch zum Beispiel das Verspeisen eines einzigen Knollenblätterpilzes, dann ist man dem Tode sicher näher als dem Leben. Ja, also das fand ich auch ganz interessant. Und da reicht dann sowas. Ja, schöne Abbildung. So, mal sehen, ob es weitergeht. Nee, jetzt gibt es hier Schwierigkeiten. So, und jetzt, wir müssen ja verstehen, um zu kapieren, ob Leben irgendwie so auf natürliche Weise entstehen kann, wie ist denn so ein Protein aufgebaut? Und das will ich mir jetzt angucken mit euch. Die Bausteine der Proteine sind die Aminosäuren. Jetzt frage ich einfach an das Publikum, wer hat denn schon, oder nee, ich mach's mal andersrum, wer hat noch nie was von Aminosäuren gehört? Oh, ihr seid super. Also, es ist immer besser, um so rum zu fragen, ja. Also, da sehe ich, ich habe ein richtiges Fachpublikum, das ist sehr schön. Es gibt grundsätzlich 20 verschiedene Aminosäuren, die in der Natur, die in Proteinen in der Natur vorkommen. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Die Aminosäuren sind in einer langen, ganz langen Kette aneinandergereiht, in einer unverzweigten Kette. Das ist wichtig, dass das unverzweigt ist. Und diese Reihenfolge der Aminosäuren, der verschiedenen, das nennt man Primärstruktur des Proteins. Und je nach Proteinart sind in einem Protein 100 bis 2000 solche Aminosäurebausteine aneinander gekettet. Hier habe ich jetzt mal so ein Bild, das ist jetzt ein bisschen auf Englisch, da hat man, das ist jetzt sozusagen die Primärstruktur eines Proteins, das sind die einzelnen Aminosäuren, ja, Asparagin, Glycin, Phenylalanin, Glutaminsäure, das erzähle ich jetzt nicht alles auf. Und wie gesagt, die Reihenfolge nennt man Primärstruktur, also welche Aminosäure wann kommt, das spielt dann nochmal später eine Rolle. Und das tut sich dann immer in Standardstrukturen nochmal 3D-Falten, und zwar gibt es da zwei Typen dafür, wie sich das falten kann. Einmal in so einer Wendeltreppe, man nennt das Helix, das ist hier so dargestellt, dieses Grüne da. Und das zweite ist Beta-Faltblätter, das sind, egal, ist jetzt nicht so wichtig. Und jedenfalls faltet sich das immer ganz typisch. Und diese Strukturen, also jetzt diese Wendeltreppen und diese Faltblätter, die falten sich dann, jetzt müsste ich ein bisschen Pantomime machen, nochmal in einer 3D-Form, sodass das also ganz verrückte Strukturen gibt, hier ist es nochmal dargestellt, das ist dann die Tertiärstruktur, das andere ist jetzt, tue ich auch einfach mal überspringen, das ist jetzt nicht so wichtig. Also was ich damit sagen will, ist, es ist eine sehr komplizierte räumliche 3D-Struktur, die jedes Protein einnimmt, damit das Ding funktioniert und das macht, was es machen soll. Ja, das ist tricky. So, hier nochmal dieses Schöne von vorhin. Ne? Also einfach, ich bin auch ein bisschen ein Ästhetiker, gehört natürlich auch dazu. So, wir gucken uns nochmal diese Bausteine der Proteine an, die Aminosäuren. Das ist die einfachste Aminosäure, Glycin. Hier hat man immer das mit dem N, das ist der Aminoteil, das da ist der Säureteil. Das ist bei jeder Aminosäure identisch und dann hat man hier sozusagen noch so ein, das ist das an der Stelle, da gibt es dann verschiedene Reste und die machen dann die unterschiedlichen Aminosäuren aus. Schau, hier ist dann sozusagen ein neuer Rest bei einer anderen Aminosäure. Dann kommt hier auch ein riesengroßer Rest, Glutaminsäure, naja, und so weiter. Und wichtig, nur, und das ist nochmal ganz wichtig, wenn die Aminosäuren in der richtigen Reihenfolge aneinandergereiht sind, entsteht ein funktionsfähiges Protein. So, jetzt hat 1953 ein gewisser Stanley Miller, weiß nicht, hat schon jemand was von Stanley Miller gehört, von dem Ursuppenversuch? Ja, also einige melden sich und zumindest der Friedhelm auch, super. Ah nee, das ist da Hannes da hinten. Ne? Okay. Einen ganz berühmten Versuch gemacht, der damals auch in den Medien ganz, auch gerade jetzt in der Naturwissenschaft, aber auch gerade in den populärwissenschaftlichen Medien ganz große Wellen geschlagen hat. Er hat in einem einfachen Versuch, da hat man also unten, da wo dieses rosa Gefäß ist, kochendes Wasser und ja, das einfach blubbern lassen und oben in diesem Gefäß da hat er dann ein bestimmtes Gasgemisch reingetan. Man hat damals angenommen, dass die Urerde, dass diese Gase da vorhanden waren, also Ammoniak, Kohlenmonoxid, Methan, Wasser und Wasserstoff und hat dann Blitze drauf gejagt und hat dann geguckt, was nach einiger Zeit daraus entstanden ist. Und das hat er mit X Reaktionsbedingungen durchgehechelt, also hat alles Mögliche gemacht. Und was ist dann entstanden? Ich will auf eine Sache besonders hinweisen, das erste Ameisensäure in einer Ausbeute von 4%. Das kann man sich mal merken, den Rest kann man jetzt vergessen. Und das zweite, was wichtig war, es sind auch tatsächlich Aminosäuren entstanden. Also Glycin, die ganz einfache Aminosäure, 2,1%, Alanin, 1,7% und die etwas komplizierteren Aminosäuren in extrem niedrigen Konzentrationen. Das ist entstanden. Und daraus hat man dann einen Hype gemacht, alles klar, jetzt ist die Entstehung des Lebens auf natürliche Weise erklärt. Jetzt will ich euch aber mit euch durchgehen, was es für wirklich exorbitante Probleme gibt, um wirklich dahin zu kommen, wo sie eigentlich hinkommen wollten. Und zwar werde ich jetzt Probleme der Miller-Ergebnisse Teil 1, 2, 3 und so weiter euch vorführen. Also pro Versuchsansatz wurden maximal 13 der in der Natur vorkommenden Aminosäuren vorgefunden. Niemals die 20 alle auf einmal. Gut, da kann man drüber, vielleicht hat sich der eine Tümpel mit dem anderen vermischt, meinetwegen. Es entstehen viele Aminosäuren, die nicht in der Natur vorkommen, die eventuell dann auch stören könnten bei einer Reaktion. Kann man eigentlich auch jetzt kann man überspringen. Das wird schon ein bisschen komplizierter. Die Ausbeute an den komplizierten Aminosäuren sind so extrem gering, selbst bei Variation der Versuchsbedingungen auf das Optimale, dass man sich fragt, ja, kann da wirklich eigentlich was damit passieren? Ein ganz großer Brocken, ist die drei basischen Aminosäuren, Lysin, Arginin, Histidin, wurden selbst unter optimierten Bedingungen niemals in diesen Versuchen gebildet. Sie kamen niemals vor. Und jetzt gibt es noch ein ganz, ganz großes Problem mit diesen Miller-Ergebnissen. Und zwar ist es so, wenn Aminosäuren sich aneinander reihen, dann sind das Verbindungen, die haben zwei Bindungszentrum, also zwei Bindeärmchen, ne? Also eins, zwei. Und sodass sozusagen eine Aminosäure immer mit zwei anderen reagieren kann, sodass Ketten entstehen können. Also ihr seht das hier, hier ist eine Reaktionsstelle, das ist die Delle und die andere Reaktionsstelle ist der Knubbel und der Knubbel geht in die Delle und so weiter, sodass dann eben hier so eine Kette entsteht. Das Problem war aber, und das habe ich euch ja gesagt, dass, jetzt kommt diese Ameisensäure da noch wieder hervor, dass das eigentlich der Hauptanteil der Reaktionsprodukte in diesem Miller-Versuch war. Und Ameisensäure sind diese roten Teile hier, die haben nur einen Knubbel. Jeder, der mal Polymerchemie gemacht hat, der weiß, wenn man so den Einzelbaustein einer Kette in so eine Suppe rein, also sozusagen zum Reagieren bringen will, dann tut man erstmal den Einzelbaustein rein, ganz viele davon, die reagieren zu einer langen Kette. Und wenn man die Reaktion abbrechen will, dann gibt man sowas noch dazu, was eben nur einen Knubbel hat. Ja? Nicht zwei, sondern eben nur einen. Und zack, ist die Reaktion abgebrochen, die Kette kann nicht weiter wachsen. Hier ist das Problem, die Kette kann gar nicht erst anfangen mit wachsen, wenn da die Ameisensäure drin ist. Die Ameisensäure, die eben entstanden ist als Hauptreaktionsprodukt, da kann gar kein Kettenwachstum allein aus dem Grund starten. Das geht gar nicht. Ja? Homochiralität, weiß ich nicht. Das überspringe ich jetzt, glaube ich. Oder ich sage es mal relativ schnell, weil das ist eigentlich auch interessant. Das war gerade das Thema meiner Doktorarbeit, deswegen. Also alle Aminosäuren, die dort in dem Miller-Versuch entstanden sind, liegen als Racemate vor. Was ist ein Racemat? Es ist ein 50-50-Gemisch aus zwei zueinander spiegelbildlich aufgebauten Aminosäuren, die D-Aminosäure und die L-Aminosäure. Der eine hat das vielleicht schon mal gehört. Also es spielt dann immer beim rechtsdrehenden Joghurt eine Rolle, die rechtsdrehende Milchsäure, und da ist das sowas Ähnliches. Aber gut, ich will das jetzt im Einzelnen nicht erklären. Auf alle Fälle ist es so, dass in der Natur, irgendwann, da blinkt es wieder, ach, du hast es so hingehängt, jetzt sehe ich es, wo ich hin. Sehr gute Idee, ja. Also, alle in der Natur vorkommenden Aminosäuren kommen nur als linksdrehende Aminosäuren vor, ja, ausschließlich. Und Fakt ist, ja, ich überspringe das jetzt, diese Gemische, diese 50-50-Gemische ist als Ausgangsprodukt einer Proteinbildung vollkommen unbrauchbar, weil es ist so, dass man braucht ausschließlich L-Aminosäuren, dass so eine 3D-Struktur entstehen kann. Wenn da eine D-Aminosäure dazwischen kommt, gibt es Probleme. Es wächst nicht weiter, es wächst nicht so in der 3D-Struktur, wie ich es eigentlich brauche. Ja, hier steht es nochmal, die 3D-Struktur von Proteinen und damit deren Funktionsfähigkeit wird durch ganz wenige D-Aminosäuren verhindert. So, jetzt, also im Grunde haben wir jetzt noch nicht mal geklärt, wo die Aminosäuren alle herkommen. Wir wissen, die Monocarbonsäure und die Ameisensäure kann Kettenwachstum verhindern. Wir haben auch diese Gemische aus D- und L-Aminosäuren, wir brauchen eigentlich nur die L. Jetzt kommt das nächste Problem. Ich muss ja erstmal zwei Aminosäuren miteinander verbinden. Das ist die eine, das ist die andere. Die reagieren miteinander. Okay, dann ist das sozusagen das erste Produkt aus zwei Aminosäuren, man nennt das Dipeptid. Das Problem ist, das Reaktionsgleichgewicht von zwei Aminosäuren hier zu diesem ersten kleinen Kettchen, ja, es ist so, also dieses Kettchen ist ganz instabil, weil nämlich die Reaktionsgleichgewicht auf der Seite der Ausgangsprodukte liegt. Das heißt, das Zeug zerfällt sofort wieder. Kaum ist es erstanden, zerfällt es wieder, vor allem in wässriger Umgebung. Auch ein ganz großes Problem. Und man muss sich wirklich mal vorstellen, wir reden ja hier nicht über die Bildung von Dipeptiden, sondern über Proteine. Und was sind Proteine? Die einfachsten Proteine bestehen aus mindestens 100 Aminosäuren. Wir haben noch nicht mal eine Ahnung, wie zwei sich miteinander verketten können. Wir wissen noch nicht einmal, wie ein Kettenwachstum unter Anwesenheit von Ameisensäure starten soll. Ja? Komplexere Proteine bestehen aus 2000 Aminosäuren, wie zum Beispiel eben die Pyruvatkinase, habe ich euch jetzt schon oft genug gezeigt, weil sie so schön ist. Ja. Das werde ich ihr erzählen, der Pyruvatkinase, wenn ich nach Hause komme, dass sie Sonderapplaus bekommen hat. In der Ursuppenpeptidforschung beginnt man ganz häufig mit künstlich gewonnenen Aminosäuren, wenn man dann so Forschung macht. Ja. Außerdem startet man mit utopisch hohen Aminosäurenkonzentrationen. Also wenn man da diese Miller-Versuche einfach so abreagieren lässt, es ist ja nicht so, dass man das Näpfchen dann nimmt und wartet, dass dann das erste Dipeptid entsteht. Das würde nie entstehen, das weiß auch jeder, ja. Sondern man reinigt die einzelnen Aminosäuren auf, fängt dann von vorne an mit utopisch Aminosäuren, hohen Aminosäurenkonzentrationen, tut die dann noch mit irgendwelchen Substanzen aktivieren, die niemals in der Ursuppe vorkommen würden und tut so, ja, als wäre alles geklärt. So. Ich meine, dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. In der Naturwissenschaft arbeitet man so, man guckt erstmal den Abschnitt an und guckt, wird das was, dann guckt, habe ich nichts dagegen. Also so würde ich wahrscheinlich auch arbeiten. Aber das Problem ist, dass man deutlich darauf hinweisen muss, dass die eigentlichen Grundprobleme überhaupt nicht gelöst sind und dass man solche Bilder, wie ich es am Anfang hingemalt habe mit dem Pinguin und den Löwen, das ist einfach, die Leute werden absolut für dumm verkauft, ja. Es geht aber noch weiter. Wir sind ja jetzt gar nicht beim Ende. Das allergrößte Problem ist das. Woher kommt die Information über die richtige Reihenfolge der Aminosäuren, sodass auch ein funktionsfähiges Protein entsteht? Die richtige Reihenfolge. Das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist zum Beispiel das Hämoglobin, also was auch ein recht großes Protein, hat glaube ich so 500 Aminosäuren, was den Sauerstoff transportiert hin und das CO2 zurück. Und nochmal, das ist also auch eine ganz lange Kette mit verschiedenen Aminosäuren. Und ich tue euch jetzt mal mitbringen einen Ausschnitt aus dieser Aminosäurenkette, wie sie beim normalen Hämoglobin ist. Also ich kann hier aufzählen, Valin, Histidin, Leucin, Threonin, Prolin, Glutaminsäure, Glutaminsäure, Lysin. Und dann zeige ich euch mal die Aminosäurereihenfolge des Sichelzell. Muss ich näher rangehen, oder? Des Sichelzell-Hämoglobins. Die ist quasi identisch, ihr seht das, nur an dieser roten Stelle ist statt Glutaminsäure Valin drin. Und jeder, der von Medizin ein bisschen Ahnung hat, Sichelzellanämie ist also kein Vergnügen. Ja. Also nur die eine ausgetauschte Aminosäure kann schon zu einer Fehlfunktion des Proteins kommen. Nur die eine einzige. So, und jetzt machen wir mal ein paar wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen, die extrem natürlich irgendwo sind. Wenn sich die Aminosäuren, also die 20 möglichen, die es gibt, eines kleinen 100 Aminosäure langen Proteins beliebig aneinander reihen können, einfach so aus Zufall, dann gibt es 10 hoch 130 theoretische Möglichkeiten. Diese Zahl ist ziemlich groß. Ist gerade auch in Anbetracht der für das gesamte Universum, was wir momentan kennen, auf etwa 10 hoch 85 geschätzte Zahl von Atomen. Es gibt gar nicht mehr Atome, also vielleicht auch 10 hoch 90, man ist sich da nicht ganz sicher. Da gibt es natürlich auch eine große Fehlergrenze. Ist natürlich die Zahl der Variationsmöglichkeiten der Aminosäuren, dass die in die richtige Reihenfolge kommen, überastronomisch hoch. Ja? Also selbst ein einfaches Protein ist so reich an Informationen, dass es unmöglich ist, dass es irgendwie aus bloßem Zufall entstanden sein könnte. Ja? Und nur mal als Beispiel, die Zelle von Escherichia coli, das ist ein stinknormales Darmbakterium, hat wahrscheinlich auch jeder irgendwo, enthält ca. 3000 verschiedene funktionierende Proteine, nicht Aminosäuren, 3000 verschiedene Proteine, die alle kompliziert sind. Ja? So, und jetzt nochmal die Zusammenfassung. Schon bei der Entstehung eines Dipeptids treten so viele ungelöste Probleme und Fragezeichen auf, dass man regelrecht erschlagen wird. Ja. Wohlgemerkt, wir sind hier noch Lichtjahre vom einfachsten funktionierenden Protein entfernt, wenn wir erstmal beim Dipeptid aus zwei Aminosäuren sind. Ja. Und von einem Protein bis zu einer Zelle, die dann lebt, Escherichia coli oder sowas, sind es dann nochmal 1000 so viele Lichtjahre. Und wir haben keine Ahnung, wie es gehen könnte. Ja. Das muss ich überspringen, sonst schaffen wir es nicht mehr mit der Zeit. Oder ich kann mal kurz doch mal erzählen. Also, ja, weil das so eine nette Story ist. Also ich kann mich erinnern, ich hatte einen ganz tollen Doktorvater. Der war so Jahrgang 1925, soweit ich weiß. Also der hatte echt Ahnung und hat mich auch lieb betreut und so weiter und so fort. Und wir hatten einmal so als Doktoranden, mussten wir dann immer Vorträge halten, dann Freitagvormittag war das immer oder Freitag früh und dann mussten wir dann erzählen und so weiter. Und da kamen wir und da war auch immer der ein junger Professor dabei, der jetzt gerade am Anfang seiner Karriere war, der war vielleicht ein bisschen älter als ich. Und da kam dann die Diskussion und mein Doktorvater, der alte Herr von Jahrgang 25, der war noch so richtig geprägt, auch von diesen Entdeckungen von Miller und auch vom Darwinismus. Und man hat es richtig gemerkt, ich kann mir das vorstellen, dass das alles irgendwie so entstanden ist. Ja. Und dieser Professor Schmidtchen, der andere, der Junge, der sagte dann, der wirklich ganz, ganz viel mit Proteinen gemacht hat, der hat nichts anderes, der hat immer versucht, Proteine zusammenzubauen und also hat echt Stress damit gehabt. Der hat gesagt, also wirklich, also ich kann es mir beim Besten, die fingen dann richtig an zu diskutieren und ich fand das toll, dass der auch mal der junge Professor da seine Meinung gesagt hat. Das war für mich auch irgendwie so ein Schlüsselerlebnis zu der ganzen Thematik. Ein Zitat von Stanley Miller 1997. Also Stanley Miller ist der die Versuche machen. Das lese ich einfach mal vor, weil das wirklich auch beeindruckend ist. Die Lösung des Rätsels vom Ursprung des Lebens erweist sich als schwieriger, als ich oder irgendein anderer es sich vorgestellt hat. Ich erinnere mich an meine Vorhersage, die ich kurz nach den Experimenten 53 gemacht hatte, wonach die Wissenschaftler binnen 25 Jahren mit Sicherheit wüssten, wie das Leben entstanden sei. Die Lösung des Rätsels ist jedoch 44 Jahre später, also 97, noch genauso wenig erkennbar wie 1953. Also Miller hat das selber gesagt dann zu der Zeit und das hat mich auch so beeindruckt. So, jetzt das zweite große Biomolekül, die DNA, die biologische Festplatte. Ein paar Daten zur DNA. Auf der DNA ist die gesamte Information gespeichert, um alle Proteine, die ein Lebewesen braucht, herzustellen. Die DNA einer einzigen menschlichen Zelle besteht aus 3 Milliarden Bausteinen, Basenpaaren, sagt man da in der Biochemie. Also nur mal so eine Vorstellung, dass man weiß, wie viele das sind. Das sind ungefähr so viele Buchstaben, wie 1000 Bibeln haben. Das ist so eine ganze Masse, blättern mal durch. Und es ist auch wahnsinnig toll, wie die DNA gewickelt ist. Wenn man die DNA aller Zellen eines einzigen Menschen abwickeln könnte, könnte man mehrmals mit diesem Faden von der Erde zur Sonne und wieder zurückwickeln. So klein ist das verpackt. Ja? Das ist schon beeindruckend. Das ist die DNA. Hier sieht man die DNA-Doppelhelix rechts und dann sieht man James Watson und Francis Crick, zwei Biochemiker, die 1953 zur selben Zeit wie Stanley Miller die Ursuppenversuche gemacht hat, diese DNA-Struktur entdeckt haben. Hier haben sie also das Originalding aufgebaut in England, in weiß nicht, Cambridge, glaube ich. Und sind beides auch keine Christen, gerade Francis Crick, ganz interessant, bis 12 wurde er vor seinen Eltern in die Gemeinde geschleppt und dann hat er gesagt, er hat die Schnauze voll und ist dann richtiger auch Atheist geworden, aber von dem habe ich zum Schluss nochmal ein Zitat mit eingebaut. So, was ist DNA? Nur viele kennen sich mit Computern aus, deswegen habe ich die Analogie gewählt. DNA-Doppelhelix ist quasi die Festplatte. Und was da drauf steht, die ganze Information, die also riesig ist, wird im Zellkern zu einem mRNA-Einzelstrang in einem Prozess namens Transkription umgeschrieben. Dieser mRNA-Einzelstrang ist der Arbeitsspeicher, nur dass man mal so ein Gefühl kriegt. Ja. Der wird in der Zellflüssigkeit in einem Prozess, den man Translation nimmt, zu den Proteinen umgebaut. Und die Proteine sind dann die Maschinen, die letztendlich alles machen. Die machen alles, was notwendig ist, damit der Laden läuft, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ganz wichtig, für jeden Schritt, den ich hier aufgeführt habe, also braucht man letztendlich wieder hochspezifische Proteine, die das machen. Hier habe ich nochmal so die Struktur der DNA und ich will jetzt auch nochmal, wie könnte eine DNA entstanden sein? Deswegen müssen wir mal kurz gucken, wie die DNA aufgebaut ist. Sie besteht, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier mit dem Ding hier rankomme, es tut mir leid für die auf dem Rechten, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Die DNA besteht aus sehr vielen Nukleotiden und das, die Nukleotide sind quasi die, die Bausteine der DNA. Und diese Nukleotide bestehen ihrerseits nochmal aus drei Grund-, also aus drei Subbausteinen, sage ich mal. Nämlich aus Phosphat, Zucker und dann hat man hier diese Basen, wie man so schön sagt. Und da gibt es vier verschiedene, Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Das paart sich dann, dann gibt es dann so eine Wendel-Ding, das nennt man dann Doppelhelix. Müsst ihr jetzt auch nicht hundertprozentig verstanden haben. Ich erkläre es gleich noch mal ein bisschen detaillierter. Die Nukleotide sind also die Bausteine der DNA, genau wie die Aminosäuren die Bausteine der Proteine sind, nur dass die Nukleotide noch ein bisschen komplexer sind als die Aminosäuren. Sie bestehen, wie gesagt, aus drei Bestandteilen, Phosphat, das ist hier dargestellt, aus Zucker, das ist da dargestellt und aus Base. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Okay. Wege zu den Basen. Wie kann ich also in der Ursuppe zu diesen Basen kommen? Denn das muss ich ja auch irgendwie klären, ne? Es gibt also Möglichkeiten, wenn ich hier mit Cyanwasserstoff, also Blausäure, dann so einen Ursuppenversuch mache, entsteht in geringen Mengen wirklich das Adenin, diese eine Base, aber wirklich in sehr geringen Mengen. Das Problem ist jetzt, Adenin hat eine sehr, sehr kurze Lebensdauer, selbst unter optimalen Bedingungen, das zerfällt sofort wieder. Und es ist so reaktiv, dass es unter Ursuppenbedingungen viele andere Produkte entstehen würden, die eigentlich mit dem, was ich, wo ich hin will, zur DNA nichts zu tun haben, ja. Die anderen von diesen vier Basen, also Guanin, Cytosin und Thymin, sind, da braucht man zusätzliche Ausgangsstoffe, um in dem Ursuppenversuch dann damit irgendwie dahin zu kommen. Deren Entstehung ist noch unwahrscheinlicher. Die entstandenen Basen müssten von einem riesigen Anteil von Verunreinigungen abgetrennt werden, weil es entstehen sehr viele ähnliche, aber nicht in der Natur vorkommende Verbindungen, die dann für die Bildung der eigentlichen DNA von dieser ganz langen Kette, von diesem ganz langen Faden her, störend sind. So, also, das war jetzt die Frage, wie kann so eine Base entstehen? Also sehr unwahrscheinlich. Jetzt Zucker. Das ist ja der zweite Bestandteil des Nukleotids, des Grundbausteins. Ja? Das sind jetzt zwei verschiedene Zucker. Ich will euch da auch nicht zu, ich wollte es bloß für die, die ein bisschen Ahnung haben, nochmal aufdröseln, aber es gibt jedenfalls zwei Zucker und man braucht da wirklich nur diese zwei Zucker, keinen anderen. Es gibt eine Möglichkeit, diesen Zucker mit Ursuppebedingungen herzustellen, nämlich als Ausgangsstoff nimmt man da Formaldehyd. So, und da entsteht dann ein Zuckersirup, aber die Ausbeute an der Ribose, die man da eigentlich braucht, und das ist das Schlagwort, also diesen speziellen Zucker, ist extrem gering, also wirklich super gering. Man müsste das Formaldehyd auch in extrem hoher Reinheit in diese Suppe reinbringen. Das ist unter Ursuppenbedingungen eigentlich nicht plausibel. Das wissen die Chemiker alle von Anfang an. Die Ribose müsste von einem riesigen Überschuss an anderen Zuckern abgetrennt werden. Wer mal Zuckerchemie gemacht hat, das ist so kompliziert, selbst im Labor Wahnsinn. Ribose hat auch wieder eine viel zu kurze Lebensdauer. Also es geht wieder ähnlich weiter. So. Und auch hier hat man wieder das Problem der Racematbildung. Ja? Das, also rechtsdrehend, linksdrehend. In der Natur kommt nur die D-Ribose vor. Bei den Ursuppenversuchen von Miller entsteht das wieder auch als 50-50-Gemisch. Also kann man auch wieder sich nicht vorstellen, wie das voneinander getrennt werden könnte. So, und die anderen Sachen, warte mal, genau. Und es gibt dann noch weitere Schwierigkeiten. Die Base muss mit dem Zucker verbunden werden. Wie geht das? Da ist ein ganz großes Problem. Zur gleichzeitigen Entstehung von Basen und Ribosen müssten in einem Reaktionsansatz die Blausäure und der Formaldehyd sein. Beide Verbindungen würden viel schneller direkt miteinander reagieren, ja, und was ganz was anderes machen, aber mitnichten Base und Zucker herstellen, sondern da würde was anderes reagieren, was anderes entstehen. So. Und das ist wirklich auch nochmal ein ganz großes Grundproblem der chemischen Evolutionsforschung. Es werden oft mehrere sehr unwahrscheinliche Hypothesen über die Entstehung der Grundbausteine aufgestellt, die dann zusammen betrachtet, man müsste das ja zusammen ablaufen lassen, weil es muss ja zusammen gehen, ja, dann noch unwahrscheinlicher sind. So, und jetzt muss ich doch nochmal ein paar Sachen überspringen. Auch hier das Reaktionsgleichgewicht ist eigentlich wieder auf der Seite der Ausgangsstoffe, ne? Auch ein Problem. Und das überspringe ich jetzt. So, Miller sagte zu dem Thema Nukleotid, also Bausteine der DNA, Die Ribose, also dieser Zucker, der da gebraucht wird, ist reaktiv und instabil und bildet bevorzugt Teere. Unter Urerdebedingungen ist deren Bildung in den notwendigen Konzentrationen unmöglich. Es ist auch deshalb schwierig vorstellbar, wie die nötigen Bausteine auf der Urerde hätten aufgetreten sein sollen, um eine erste funktionierende mRNA zu bilden. Also Miller selber sagt, also eigentlich keine Ahnung. Und dann wird es noch schwieriger, da gibt es 1000 verschiedene Möglichkeiten, wie dann die einzelnen Nukleotide auch sich miteinander verbinden können. Also, okay, das überspringe ich jetzt auch. Aber auch hier wieder das allergrößte Problem. Wie bei der spezifischen Reihenfolge der Aminosäuren in einem funktionierenden Protein gilt auch hier, woher kommt die Info über die richtige Reihenfolge der Nukleotide, sodass auch das in der DNA eine brauchbare Info steht, ja? Information, die gebraucht wird, um funktionierende Proteine herzustellen. Woher kommt sie? Jetzt noch nur noch ein paar abschließende Worte. Mal sehen, ob es geht. Ja. Ah ja, genau. Ich habe einfach jetzt noch zum Abschluss ein paar Zitate von Wissenschaftlern vorbereitet, die alles Evolutionschemiker vor allem sind. Ich habe einfach die Chemiker genommen, weil ich auch einer bin und habe mir gedacht, nehme ich mal die. Die sind irgendwie noch näher dran an dem, was da wirklich kompliziert sind und hinterfragen sich manchmal. Also, aber das sind alles keine Christen, die einfach nochmal ihren Standpunkt jetzt zur momentanen Situation zu der Situation, wie weit man mit der chemischen Evolution nun wirklich ist, ganz nüchtern sagen und da nicht irgendwas populärwissenschaftlich vor sich hin plappern. Da hat man also unter anderem jemand, der sich mit dem Thema mal befasst hat, wird immer den Namen Professor Klaus Dose von der Uni Mainz, der also ganz viel dazu gearbeitet hat und er sagte 1986 schon, über 30 Jahre nach dem zunächst sehr verheißungsvollen Beginn der Ära der Simulationsexperimente von dem Miller mit den Aminosäuren da, kann man zum eigentlichen Mechanismus der Lebensentstehung kaum mehr Fakten angeben als Charles Darwin schon vor 120 Jahren. Man muss leider erkennen, dass ein Großteil der Reaktionsprodukte der Simulationsexperimente dem Leben nicht näher steht als die Inhaltsstoffe des Steinkohleteers. Er war schon ein bisschen resigniert. Ne? Horst Rauchfuß, ein schwedischer Chemieprofessor in seinem Buch Chemische Evolution, das habe ich auch sehr interessiert gelesen, 2005 sagte, es gibt vielfältige Bemühungen von Wissenschaftlern, Antworten auf die Frage nach dem Woher des Lebens zu finden. Dabei ist über Erfolge, aber auch Misserfolge, sowie über Diskussionen und gelegentlich harte Kontroversen zu berichten. Es soll aber auch deutlich dargestellt werden, wie viele offene Fragen und ungeklärte Rätsel noch auf eine Antwort warten. Es sind deren mehr als gerne eingestanden wird. Das hat mich auch sehr berührt. Und der hat es wirklich ganz nüchtern. Der hat da ein ganzes Buch geforscht und hat eben, ist nicht sehr weit, auch nicht sehr weit gekommen. Und ja, den kenne ich eben auch, habe ich öfter auch mal was von dem gelesen. George Whitesides von der Harvard Uni 2007 sagte, der Ursprung des Lebens, dieses Problem ist eines der ganz großen in der Wissenschaft. Viele Chemiker glauben, so wie ich, dass Leben spontan aus einer Mischung kleiner Moleküle auf der präbiotischen Erde entstanden ist. Aber wie? Ich habe keine Ahnung. Und zum Schluss nochmal Francis Crick, von dem habe ich vorhin was gesagt, der Entdecker der Doppelhelix, geistlicher Skeptiker und auch Nobelpreisträger. Er sagte dann, ein ehrlicher Mensch, der mit allem Wissen ausgestattet ist, das uns derzeit zur Verfügung steht, kann nur sagen, dass der Ursprung des Lebens fast ein Wunder zu sein scheint. So zahlreich sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssten, um es in Gang zu bringen. Es ist toll, wie gesagt, Wissenschaftler sagen das auch, aber in der populärwissenschaftlichen Presse findet man sowas eben leider gar nicht. Und Francis Crick hat dann, das fand ich auch interessant, weil er sich keinen Ausweg mehr wusste, um aus diesem Dilemma herauszukommen, hat er dann Folgendes vorgeschlagen, das ist ja auch eine Theorie, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ich denke, dass das Leben auf der Erde damit begann, dass die ersten Mikroorganismen von einem Raumschiff einer höheren Zivilisation auf die Erde gestreut wurden. Ja. Also, das ist jetzt noch mein Abschlussgedanke, noch drei Folien. Der Versuch, die Entstehung des Lebens auf chemische Evolution zurückzuführen, ist wirklich gescheitert, kann man sagen. Dieses grundlegende Problem kann nicht gelöst werden. Wie kann man mittels Materie und Energie zu komplexer biochemischer Funktion gelangen, ohne dass ein intelligentes Wesen die dazu nötige Information eingegeben hat? Also Information kann nur durch intelligentes Eingreifen entstanden sein. Und es ist ja so, wir wissen das alle, wir verkaufen heute immer mehr Informationen, wir schätzen sie, wir verschicken sie über Kabel, über Satellit Und wir wissen, dass sie immer von einem intelligent Handelnden stammt. Was machen wir also mit der Tatsache, dass die DNA auf kleinstem Raum mehr Informationen speichert als die meisten Supercomputer auf der Erde? Was machen wir damit? Ja? Information ist einfach ein Zeichen von, ist ein Kennzeichen des Geistes. Und allein aus den Beweisen, die wir aus der Biochemie erhalten haben, können wir auf die Existenz eines Geistes schließen, den eines bewussten, rationalen und intelligenten Schöpfers. Und nun möchte ich natürlich eine Folie auch dazu bringen. Davon erzählt das Neue Testament schon vor 2000 Jahren sehr bildhaft. Einer meiner Stellen, die ich auch besonders gerne mag, aus dem Römerbrief. Deswegen möchte ich zitieren: Die Menschen wissen ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen schon immer seine Macht und Größe sehen und erfahren können. Und das ist sozusagen mein Wunsch für heute Abend. Ich denke, es werden viele da sein, die auch schon mit Jesus gehen. Aber mein Wunsch ist, dass diese Bilder, die ihr quasi von der Evolution mitbekommen habt und vielleicht auch in eurem Biologiebuch und ja, die dann so hinterstecken, na, vielleicht ist das doch irgendwie, wer weiß, was sie da erzählen. Also, dass mir nochmal wichtig ist, Leute, wir wissen diesbezüglich gar nichts. Wir brauchen eine Informationsquelle, wir brauchen einen Staat, wir brauchen jemanden, der das alles gemacht hat. Und das ist den Leuten im Grunde auch bewusst. Es ist natürlich auch ein ideologischer Kampf, ja. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht, ja noch so am Überlegen sind, was ja, soll ich mich mal damit befassen, mit dem Thema Gott? Aber mein Biologielehrer, der hat doch gesagt, es ist alles geklärt, man muss eigentlich nicht mehr drüber nachdenken. Wir wissen doch, dass es so und so entstanden ist. Vielleicht kann denen das, was ich heute erzählt habe und gepredigt habe, dazu bewegen, zumindest nochmal zu sagen, ja, vielleicht gibt es diesen Gott wirklich, vielleicht gibt es einen Schöpfer. Also ich bin allein auch deswegen zu 100% sicher. Und für denjenigen, der jetzt sagt, okay, vielleicht gibt es ihn zu 50%, versuch einfach mal, in den nächsten Tagen, vielleicht auch jetzt, darüber nachzudenken und mit ihm in Kontakt zu treten. Also meine Erfahrungen sind grandios und ich kann einfach nur wieder jeden ermutigen, nehmt diesen komischen Gedanken aus eurem Kopf, ist das alles geklärt? Es ist einfach nicht alles geklärt. Wir müssen uns dem stellen und du musst dich dieser Frage auch stellen. Es gibt eben wirklich höchstwahrscheinlich, und die Indizien sind sehr klar, einen Schöpfer. Ich bedanke mich.